Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz vollgepackten Folge vom NFL Tuesday für euch, denn wir haben ganz viele Sachen, die wir besprechen müssen nach Woche 7 in der NFL. Nicht nur natürlich die Spiele, sondern ganz besonders auch die Trades, die Entwicklungen, die sich zugetragen haben. Schon in der letzten Woche, kurz nachdem wir aufgenommen hatten, war schon das erste passiert, was wir dann leider nicht mehr in die damalige Folge reinpacken konnten. Deswegen müssen wir das heute alles aufrollen, Christian. Deswegen haben wir viel vor, springen wir direkt rein in die Themen, die wir haben vor der Brust, damit wir das alles möglichst in unserem uns von uns gesteckten Zeitrahmen erledigen können.
Ja, machen wir. Hallo da draußen. Hallo Felix. Ist einiges los. Und es wird wahrscheinlich auch noch deutlich mehr werden, denn die Trade-Deadline ist noch eine Woche hin. Können auch gleich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche wahrscheinlich erst am Mittwoch aufnehmen, wenn die besagte Trade-Deadline dann quasi abgelaufen ist, damit wir auch alles Relevante direkt verarbeiten und aufbereiten können für euch. Aber schon einiges an Trades los. Generell extrem viel High-Talent, das rumgeschrubben wird in der NFL. Jalen Ramsey reiht sich da in einer Reihe an mit Khalil Mack, mit Laramie oder Jeremy Tunsil?
Laramie Tunsil.
Ja, doch richtig. Und jetzt entfällt mir gerade noch ein weiterer Name.
Naja, es sind einfach zu viele, Christian. Es sind natürlich auch ein paar kleinere. Das heißt, für all die, vielleicht die Fan von einem Team sind, dass wir dann in dem Moment nicht erwähnen, das sei dem einfach geschuldet, dass wir natürlich nicht alle Trades oder alle Transactions, die momentan passieren, aufnehmen können. Die großen Namen, die wollen wir aber natürlich besprechen. Ich hatte es eingangs gesagt, in der letzten Woche, als wir gerade sozusagen fertig waren mit der letzten Folge und gesagt haben, jetzt wird das Ganze veröffentlicht, kam die Meldung mit dem Marcus Peters Trade von den LA Rams zu den Baltimore Ravens. Jetzt hatten wir dann übers Wochenende hin, beziehungsweise zum Wochenende hin, den Jalen Ramsey Trade. Dann hatten wir heute ganz aktuell den Mohamed Sanu Trade und dann auch noch Conley, der von den Raiders zu den Texans geht. Das heißt, die wollen wir jetzt mal grob zumindest anreißen und besprechen und dann auch so ein paar anschließende Themen darüber besprechen und können dann vielleicht auch einfach die jeweiligen Teams, die mit involviert sind, ja auch noch vom Wochenende, vom Sonntag noch so zumindest anreißen, sodass wir auch so ein paar Spiele unterbringen können heute. Christian, du hast es angesprochen, die Trade-Deadline läuft noch genau eine Woche, sprich nächsten Dienstag am 29. ist das Fenster dann geschlossen. Deswegen, wie du gesagt hast, werden wir auch einen Tag später aufnehmen, sprich dann auch veröffentlichen, damit wir all die Sachen drin haben und uns das nicht passiert, was letzte Woche war mit Marcus Peters, der, wie gesagt, so ein bisschen begonnen hat oder dieser Trade hat das so ein bisschen eingeläutet. Kam relativ überraschend, zumindest für mich, dass Marcus Peters von den Rams zu den Baltimore Ravens geschifft wurde. Peters, der dann auch gespielt hat im Spiel in Seattle, dass die Baltimore Ravens gewinnen konnten. Ein sehr, sehr interessanter Move, wie ich finde, denn Marcus Peters wird rübergeschickt zu den Rams mit dem Tausch für Linebacker Kenny Young, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen, und ein 2020 Fünftrunden-Pick. Die Rams versuchen im Grunde genommen einfach da nur Cap-Space freizumachen, denn Jalen Ramsey hatten sie da wahrscheinlich schon mehr als sicher oder beziehungsweise relativ safe auf dem Radar.
Ja, davon kannst du ausgehen. Das war ein Cap-related Move. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Formel zu sagen, so okay, Peters wird dann danach ein bisschen untergehen. Ich denke mal, es war in erster Linie wirklich ein Cap-related. Also da ging es darum, Geld freizuschaufeln, denn Peters spielt gerade in seiner 5-Jahres-Option, die bei, ungefähr 10 Millionen pro Jahr liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann halt natürlich angerechnet durch 7/17 zahlen dann quasi die Rams oder haben die Rams gezahlt und die restlichen 10/17 übernehmen dann die Ravens. Also 16 Spiele plus die Bye Week. Die Spieler kriegen ja eher Gehalt quasi immer in wöchentlichen Chargen ausgezahlt. Dementsprechend, ja, für die Baltimore Ravens natürlich auch so ein bisschen depleted im Backfield, beziehungsweise das Backfield hat auch nicht so ganz die Leistung gebracht, die sie sich wahrscheinlich am Ende erwartet haben. Tavon Young, der auf Injured Reserve ist, ich weiß gar nicht, hatte der sich das Kreuzband gerissen?
Ich meine ja.
Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Also ich weiß, frag mich gerade, ob er zurückkommen könnte. Aber ja, gut, ich meine, Marcus Peters hat ja quasi direkt schon für einen Sieg gesorgt. Weiß ich nicht, wäre vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall einen großen Teil dafür beigetragen.
Ja, er hat, wie gesagt, direkt gespielt bei beiden. Auch Jalen Ramsey, auf den wir nachher kommen, war natürlich dann im Vorfeld immer so die Frage, okay, wie viel wird gespielt, wie viel können sie spielen? Sind sie schon da, um wirklich alles zu übernehmen, vor allen Dingen das Playbook? Und im Grunde genommen hat sich bei beiden so herausgestellt, dass sie sehr, sehr viel gespielt haben. Max Peters sehr, sehr erfolgreich auch gespielt hat. Er hatte den Pick 6 von Russell Wilson, der auf jeden Fall, ich will nicht sagen, das Spiel entschieden hat, aber definitiv, so wie die Amerikaner schön gesagt hat, den Ton gesetzt hat für ein wirklich sehr, sehr überzeugendes Auftreten der Baltimore Ravens in Seattle, was ja wirklich einer der schwierigeren Orte in der NFL ist, zu bestehen, um da auch zu siegen. Angeführt mit ihrem Earl Thomas, der zurückgekommen ist, haben sie das Spiel gewonnen und natürlich einfach auch Lamar Jackson, der wieder einmal gezeigt hat, dass es manchmal auch, wirklich so aussehen kann, als wäre es ein Computerspiel im echten Leben, wenn er sich den Ball dann wirklich schnappt und seine improvisierten Läufe, denn das sind meist keine designed Plays, die er läuft, sondern einfach aus der Not geborenen Läufe. Aber Marcus Peters, der am Anfang sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt hat, man hat am Anfang gesehen, dass er ein paar Probleme hatte, wenn sie in die Zonenverteidigung gegangen sind, was aber auch, ja, absolut nachvollziehbar ist. Das geht selbst Cornerbacks so, die vielleicht eine ganze Offseason Zeit hatten, um das Playbook zu studieren. Und ansonsten brauchen sie ihn halt einfach mal. Und Humphrey, ein sehr, sehr guter Receiver, der auch Probleme hatte, gesundheitlich, verletzungsbedingt nicht gespielt hat schon in dieser Saison für die Baltimore Ravens. Das heißt, sie brauchen einfach diese Sicherheit in der Secondary, damit sie auch weiterhin eine Chance haben, um in der AFC ganz, ganz vorne mitzuspielen. Und wenn man bedenkt, was sie dafür ausgeben müssen, nämlich relativ wenig, ist das ein sehr, sehr großer Gewinn, finde ich, für Baltimore. Also sie holen natürlich mit Marcus Peters ein sehr, sehr guten Cornerback, der so seine Ups und Downs hat. Wir haben häufig auch schon drüber gesprochen. Häufig ist er einer der Cornerbacks, der sehr, sehr viel versucht zu antizipieren, versucht den Quarterback zu lesen und dann häufig eben auch die Duelle verliert, indem er überrannt wird, weil er eben einfach, keine Ahnung, beim Doppeln, wenn irgendwie so ein Double Move gelaufen wird, einfach versucht, die Route zu undercutten und dann eben.
Der Abiturient nennt es Antizipieren, Felix.
Genau. Und dann eben häufig Probleme hatte schon in seiner Karriere, sehr, sehr viel zugelassen hat, das muss man dazu sagen, aber eben auch natürlich häufig belohnt wird. Also es ist manchmal wirklich so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer mit bei Marcus Peters. Diese vielen Pick-Six, die er schon angesammelt hat in seiner Karriere, resultieren natürlich daraus, dass er sehr, sehr aggressiv spielt. Für Baltimore passt es aber insgesamt. Also ein Team, das natürlich auch sehr, sehr viel über die Defense kommt. Ich glaube, wenn er da so ein bisschen mehr eingestielt wird von Harbaugh, ein bisschen disziplinierter spielt, was er auch bei den Rams nicht unbedingt immer gemacht hat, dann ist das ein sehr, sehr guter Trade und ein großer Gewinn für Baltimore in dem Moment.
Ja gut, ich meine, das sieht so wie ein ziemlicher No-Brainer aus für beide Seiten, finde ich. Also zum einen für die Rams, weil sie dann einfach loswerden mussten, die brauchten halt den Cash und wollten das halt über ihn regeln. Und dementsprechend ist dann die Kompensation gar nicht so wichtig am Ende. Zum anderen für Baltimore, weil sie alleine schon netto betrachtet, was die Draftpicks angeht, unter Umständen am Ende sogar ein Plus rauskommen können. Denn wenn Marcus Peters nach dieser Saison geht, bekommen können die Baltimore Ravens, je nachdem wie sie sich in der Free Agency anstellen, auch einen Viertrunden-Pick oder vielleicht sogar einen Drittrunden-Compensatory-Pick zurückbekommen am Ende.
Dritte Runde ist relativ wahrscheinlich, glaube ich.
Ja, dafür muss er schon sehr einen hohen Vertrag bekommen und ich weiß nicht, ob er den bekommt, denn er ist halt, ich glaube nicht, dass er unbedingt so ein Spieler ist, der in diese Standardformel reinkommt, dass er der nächste Höchstbezahlte auf der Position quasi wird und dann um die 14 Millionen verdienen wird. Das glaube ich eher nicht. Und wenn er, ich weiß nicht genau, wo der Cut-Off ist in diesem Jahr mit den Compensatory Picks, wenn er dann nur vielleicht so 11, 12 Millionen bekommt oder vielleicht
12
auch nur
Euro.
Genau. Oder vielleicht auch nur einen Einjahresvertrag, so eine Art Prove-Deal quasi nochmal bekommt, dass ein Team reinschauen würde, ob sie mit ihm zufrieden sind oder nicht, weil es natürlich jetzt auch nicht so leicht ist, ihn zu scouten in dem Moment. Weiß ich nicht genau, deswegen würde ich jetzt noch nicht mich auf den klassischen Drittrunden-Pick festlegen wollen, sondern eher sagen so, okay, mal schauen, wie sich das entwickelt bei ihm.
Ja, also ich glaube, wenn Baltimore weiterhin erfolgreich spielt, das würde ihm helfen, vor allen Dingen
ja.
In seiner Verhandlungsposition. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er in diese Sphären eintauchen kann mit seinem nächsten Vertrag, aber ist natürlich klar.
Aber welches Team will denn einen Mehrjahresvertrag geben zu den Konditionen? Da würde ich doch also.
Teams, die einfach so viel Capspace haben und einfach hoffen, mit Marcus Peters den Playmaker zu holen in der Defense, den sie einfach nicht haben. Also der eben Defensive Touchdowns erzielen kann, Interceptions holen kann. Es ist,
und das die Teams werden sich dann umdrehen, wenn die Rams in der nächsten Offseason Ramsey verlängern und dann den Markt resetten für die Cornerbacks endlich und dann.
Aber
ja.
Wir können ja dann direkt eigentlich mal rüberspringen zum Jalen Ramsey Trade, den die Rams mit den Jaguars durchexerziert haben. Die Jaguars bekommen dafür, dass sie Jalen Ramsey abgeben, einen 2020 First Round Pick von den Rams, den 2021 First Round Pick. Und den 2021 Viertrunden-Pick. Extrem viel. Also extrem viel Draftkapital, was sie dafür auf den Markt werfen für einen natürlich sehr, sehr guten Cornerback, der aber auch in den letzten Wochen nicht unbedingt, so gezeigt hat, dass er absolut ans Team glaubt so immer, ne? Also seine Rückenverletzung, die natürlich relativ schnell ausgestanden war, um zu spielen gegen die Atlanta Falcons. Das ist eine Sache, er hat jetzt schon verlauten lassen oder hat schon mit Les Snead auch gesprochen, dass er 2020 auf keinen Fall ein Holdout betreiben wird, sondern spielen wird Jalen Ramsey. Das ist aber insgesamt sehr, sehr viel und dann kommt natürlich auch noch die Frage, bist du bereit, so viel für einen Cornerback auszugeben? Weil das ist ja im Grunde genommen das Draftkapital, was du für einen Khalil Mack etc. auf den Tisch legen musstest. Und das jetzt für Jalen Ramsey scheint mir sehr, sehr viel.
Gut, alles, was ich bis jetzt so gehört habe, war, dass es auch einfach eine sehr hohe Nachfrage nach ihm gab. Was sein Talent angeht, du darfst nicht vergessen, der ist jetzt in seinem vierten Jahr in der Liga. Ja. Und da ist halt noch Luft nach oben. Das ist der Trick. Und das ist.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Mhm. Das hört sich blöd an. Aber es ist was anderes, wenn du jetzt einen Wide Receiver, der 30 Jahre alt bist und den wegtradest und wenn du einen Spieler hast, der halt noch die Blüte seiner Karriere vor sich hat und da und schon quasi in seinem Rookie-Deal diese höchsten Ehrungen quasi und so ein Renommee angehäuft hat. Deswegen. Tja, ich weiß es nicht. Ich finde es natürlich auch viel. Zwei First-Runner und ein Viertrunden-Pick ist eine Menge Kapital, das da über den Tisch gewandert ist. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit so ein bisschen, ändert sich die NFL gerade? Was passiert auf dem Trademarkt? Also so viele Blockbuster-Trades, wie es dann natürlich immer so schön heißt, gab es in den ersten 5 Jahren der 10er-Jahre, im Deutschen sagt man das nicht so, ne? Gab es einfach nicht. Der Einzige, an den ich mich erinnern kann, war Darrell Revis und der ist, glaube ich, auch für zwei First Warner und dann ging noch irgendwie ein bisschen was hin und her, glaube ich, damals zu Tampa Bay gekommen, oder?
Ja, aber auch in einer Zeit, in der eben der Cornerback-Markt auch noch ein anderer war, gemessen. Also wenn man jetzt einfach die Inflation, also die Salary Cap-Inflation mit berücksichtigt, war eben der Cornerback-Markt da stärker und Cornerbacks wurden auch noch mehr gewichtet. Das ist halt, für mich stellen sich da zwei Fragen. Einerseits, was ist ein Cornerback wert? Und selbst wenn man sagt, Jalen Ramsey, und ich würde nicht widersprechen, ist der Beste oder gehört zu den Top 3 Cornerbacks in der Liga. Manche sagen, er ist der Beste, meinetwegen, ich könnte nicht widersprechen, das ist eine Geschmacksfrage einfach nur. Oder
ja, das ist meines Erachtens auch unwichtig.
Es ist auch unwichtig. Also er gehört auf jeden Fall zu den, wie du es am liebsten formulieren würdest, Elite-Cornerbacks vielleicht.
Sehr gut, sehr gut.
Also er gehört zu den Besten auf seiner Position. Jetzt ist die Frage, bin ich bereit, mehrere First-Rounder zu bezahlen für einen Cornerback? Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist halt einfach, was ist mittlerweile ein First-Round-Pick überhaupt noch wert? Was sind mehrere First-Round-Picks wert?
Das ist tatsächlich sehr interessant, denn so wie ich das sehe, ist im Moment der Wert von Draft-Picks generell weniger geworden, weil so viel Cap Space im Umlauf ist. Das ist meine Analyse der Sache. Das ist meines Erachtens aber halt eben nicht lang gedacht, denn es ist so viel Cap Space im Raum, weil extrem viele Verträge nicht quasi an das Cap angepasst wurden. Wenn neue Spieler bezahlt wurden, dann wurden sie nicht quasi an dem Cap Space gemessen, sondern halt an dem, okay, wer war vorher der höchstbezahlte Spieler auf der Position? Okay, wir geben dir 5 Euro mehr, so ungefähr. Und das war lange Zeit die Sache, ne? Wir hatten das jetzt auch mit dem Cornerback-Markt, da ist, glaube ich, Peterson immer noch der bestbezahlte Cornerback und der Vertrag ist von 2016, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre hier. Xavier Howard ist drüber gestoßen, ne?
Xavier Howard von den Dolphins ist jetzt momentan der bestdotierte, glaube ich.
Und Josh Norman auch. Und ach Gott, was erzähle ich hier für einen Quatsch. Und Tumaine Johnson auch. Ah, ja gut, aber alle sind relativ noch in diesem Bereich. Also es ist halt nicht wirklich angepasst. Und diese Sprünge, die halt Quarterbacks natürlich als erstes immer machen und danach Wide Receiver, die jetzt langsam nachziehen damit und natürlich Defensive Linemen, das hatten die Cornerbacks noch nicht und das haben auch andere Positionen noch nicht und ich glaube, dass sich das in den nächsten 2 Jahren wieder ändern wird und dann werden Draftpicks auch wieder den hohen Wert bekommen, den sie haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Dip im Wert eines Draftpicks generell, ob es jetzt in der ersten Runde ist oder in der fünften oder wie auch immer, dass das nun temporärer ist und dass sich Teams am Ende dann umschauen, ne? Was sie da für einen Quatsch gemacht haben. Aber muss auch nicht sein.
Ja, also
ich habe mich jetzt auch nicht super viel damit beschäftigt, deswegen unter Vorbehalt. Und kann auch sein, dass es insgesamt eine trade-freundlichere Liga wird, dass es sich mehr in die Richtung NBA entwickelt, weil Spieler quasi sagen, okay, ich möchte nicht mehr sein, ich möchte weg. Und Teams dann nicht mehr so wie früher gesagt haben, nee, leck mich am Arsch, bleib's hier. Sondern gesagt haben, okay, nee, wir wollen die Distraction nicht haben oder was auch immer. Und dann Leute wegtraden und so. Und das kann natürlich dann auch den Wert von Picks senken.
Ja, definitiv. Also ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, das ist absolut richtig, dass Verträge noch nicht angepasst wurden und vor allen Dingen auch, dass gewisse Positionsgruppen noch nicht angepasst wurden in ihren Verträgen. Wir haben da auch häufig drüber gesprochen. Du magst nicht unbedingt so den Running Back Linebacker Markt, aber der ist, wenn man das bedenkt, auch nicht da. Selbst wenn man die Wichtigkeit für die
Position. Ja gut, Linebacker jetzt gerade schon, ne? Also mit Mosley.
Mit Mosley, ja, okay, ja. Aber so, das Gros, wenn wir beispielsweise bei den Rams bleiben und da ja verschiedene Spieler sind, die auch ebenfalls deutlich unter ihrem Vertrag sind, bei den Linebackern zum Beispiel Corey Littleton, ist vergleichbar deutlich zu schlecht bezahlt. Also es gibt halt generell viele Positionsgruppen, die noch nicht angepasst wurden. Ich glaube aber auch, dass was du sagst, dass sich wieder so ein bisschen regulieren wird und das
muss nicht, aber das würde mich nicht wundern, wenn.
Es kann gut sein. Es ist natürlich einfach auch, wenn Teams merken, okay, die Spieler kann ich nicht mehr so behandeln wie noch vor 10, 15 Jahren. Und Jalen Ramsey ist ja wieder mal ein sehr gutes Beispiel. Insofern ist es, was er gemacht hat, auch wenn viele jetzt wahrscheinlich wieder sagen werden, oh, das ist so disrespectful und bla bla, man muss auf seinem Team und bla bla und Team first und was auch immer. Alles Käse. Aber er hat es geschafft, aus einem relativ, so wie man zumindest das vermutet oder auch hört, aus einem relativ schwierigen Umfeld mit Tom Coughlin und auch Doug Marrone hat er sich rausbewegt, indem er gesagt hat, nö, ich habe keinen Bock mehr. Ich fake jetzt wahrscheinlich meine zahlreichen Verletzungen, sodass ihr mich dann irgendwann gehen lassen müsst oder beziehungsweise traden müsst. Und das ist halt für Teams natürlich auch eine Überlegung. Wie weit wollen wir da dieses Spiel mitspielen oder sagen wir halt schon früher, okay, dann bist du raus und wir sichern uns einfach die Picks, um neue Spieler zu holen. Denn das, was wir wissen, ist, der größte Vorteil im professionellen Football ist es, möglichst viele gute, auch das ist natürlich schwierig, Rookies ins Team zu holen, weil sie einfach dieses klassische Bargain sind. Sie sind billig.
Und für nichts spielen, ne?
Spielen für nichts und vor allen Dingen für einen längeren Zeitraum. Und da kannst du dann dir es erlauben, andere Positionen wie beispielsweise Running Backs oder was auch immer zu überbezahlen, weil du halt einfach bei den anderen nichts bezahlen musst. Und das Gleiche haben die Rams ja auch. Für sie ist es offensichtlich, 2 First-Rounder ist so viel wert wie ein Super Bowl-Sieg oder ähnliches. Denn nichts anderes ist dieser Trade für mich. Denn sie haben, sie sind jetzt nicht super schwierig am Cap unterwegs, sie haben noch ein bisschen Raum, aber Jalen Ramsey will bezahlt werden dann demnächst. Sie haben Leute wie Cooper Kupp, Dante Fowler, wo sie dann Überlegungen treffen.
Sehr, sehr top-heavy. Also das
Sie müssen Entscheidungen treffen und das heißt für mich im Grunde genommen nur ein First-Round-Pick, wenn ein Team wie die Rams raushauen, dann auch noch zwei, muss es so sein, dieses Jahr Super Bowl-Sieg, weil alles andere zählt nicht. Weil du kannst dir nichts davon kaufen, wenn du ins NFC Championship Game kommst. Selbst wenn du das 3 Jahre hintereinander machst, interessiert im Grunde um keinen, wirklich niemanden. Interessant ist es nur, den Super Bowl-Sieg zu holen.
Da wird's wirklich sehr interessant und dazu habe ich noch nie wirklich was finden können. Da wird überhaupt nicht drüber berichtet. Was sind es für Bedenken, die Ownership hat? Was müssen sie tun, damit sie in einem neuen Markt vor allen Dingen sich etablieren können, eine Fanbase etablieren können, ihre blöden Corporate Suits verkaufen können für verdammt viel Geld, damit dann da irgendwelche Anzugträger quasi Geschäftsessen abhalten können. Dafür ist ja auch Erfolg wichtig und vielleicht auch nicht so ganz Erfolg, so Super Bowl-mäßiger Erfolg, sondern eher so flashy, dass du gewisse Namen hast, die du als Trick verkaufen kannst und so weiter. Wie viel ist das ein Faktor? Also nicht ein sportlicher Faktor, sondern wirklich eher so ein marktwirtschaftlicher Faktor. Also so ein Cashflow-Faktor quasi, Echtgeld-Faktor.
Ja, ich meine, du siehst es ja einfach klar, das ist der Erfolg einfach, den du hast, der führt einfach dazu, dass du in den Jahren danach häufiger zu sehen bist. Vor allen Dingen in Märkten, beispielsweise wie im deutschen Markt, wenn Leute zu großen Teilen darauf angewiesen sind, im Free-TV 3 ausgewählte Spiele zu schauen, dann sind das ja meistens, so wie ich das sehe, die Spiele, die am meisten Zuschauerzahlen generieren können. Das heißt, es sind die bekannteren Teams. Das heißt, da ist es natürlich wichtig, dass du in diese Spots kommst, wie beispielsweise die LA Rams, die dann häufiger die Primetime-Spiele haben etc. pp. Dann entwickelst du natürlich schon eine gewisse Marke oder einen gewissen Wert auch außerhalb der USA und kannst damit noch mehr absetzen und mehr Geld machen.
Ja, bei mir ging es jetzt in dem Fall speziell eher um den neuen Markt, den sie in LA etablieren müssen. Das war so für mich so ein bisschen die Frage. Also wenn ich mal was dazu höre, ist, dass diese Corporate Suits immer verkauft werden müssen. Ne? Also so, gibt es Suiten? Ist auch irgendwie ein deutsches Wort. Ne? Quasi diese Boxes, die halt irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind, kosten wahrscheinlich irgendwie $50,000 pro Spiel oder so, ich weiß es nicht. Und dass die verkauft werden müssen, dass das ziemlich wichtig ist, um das und das Franchise quasi profitabel zu halten.
So eine Suite oder mäßiges Ding, so diese VIP-Logen.
Genau. Mhm. Ja.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, also der LA-Markt ist auf absehbare Zeit für die Rams kaum zu gewinnen. Also du hast
ja, aber vielleicht versuchen sie es. Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, warum sie jetzt quasi.
Ja, aber da müsstest du
meines Erachtens ein bisschen blauäugig denken, dass sie so weit sind, einen Super Bowl zu gewinnen, denn ich glaube, sie überschätzen sich da.
Und auch der Super Bowl-Sieg wird es nicht bringen, weil du hast in LA immer noch mit Basketball.
Aber das ist das Einzige, was du machen kannst. Also das ist.
Ja, aber dann hilft dir auch Jalen Ramsey nicht. Also dann.
Ja, das ist das, was ich denke, ja. Also ich
also das ist
deswegen.
Die Frage, ihr könnt es euch ja selber fragen, was ist eurer Meinung nach ein First-Round-Pick überhaupt noch wert? Kann ihn ein Team eigentlich nur ausgeben, guten Gewissens, wenn man wirklich sagt, wir sind jetzt diesen einen Spieler vom Super Bowl entfernt. Ob das Jalen Ramsey ist, sei dahingestellt. Die Rams haben zumindest in ihrer 3-Game-Losing-Streak gezeigt, dass es mehr ist als nur ein Cornerback und mehr ist als nur ein sehr, sehr guter Cornerback, vielleicht der Beste in der Liga, in Jalen Ramsey. Es ist die Offense, die nicht mehr das ist, was sie im letzten Jahr war. Es ist Jared Goff, sie hatten jetzt natürlich einen easy, sehr, sehr angenehmen Gegner in Atlanta, das Spiel, das sie gewinnen konnten jetzt am Sonntag, natürlich deutlich gewonnen haben, aber das Spiel war natürlich jetzt nicht unbedingt so das Aushängeschild bzw. der Gradmesser für sie. Es wird sehr, sehr spannend sein. Jalen Ramsey hat auch das Spiel gespielt, hat sehr, sehr viel Man-Coverage gegen Julio Jones gespielt, der ihm auch einige Male so ein bisschen, auf die Schulbank gebracht hat, wieder zurück auf die in die Schule gesetzt hat. Denn Julio Jones hat da einige Matchups gewonnen. Ich bin gespannt. Also vor allen Dingen, was die Rams dann über das Jahr hinaus planen. Denn sie sind jetzt ja auch schon in ihrer Division einiges ins Hintertreffen geraten. Das heißt natürlich noch nichts, Stand jetzt nach 7 Wochen in der NFL. Aber mit 4-3, ja, sind sie hinter den...
Es wird schwer dieses Jahr.
Hinter also, den 49ers mit 6-0, hinter den Seattle Seahawks, gegen beide haben sie verloren in der Division, die mit 5-2 die Seahawks dastehen. Dann die New Orleans Saints, die mit Teddy Bridgewater so gewinnen, als wäre Drew Brees noch da mit 6-1 und Drew Brees soll jetzt zurück ins Training kommen diese Woche. Die Green Bay Packers, die auf einmal relativ, naja, im Grunde von Woche zu Woche besser werden, muss man sagen. Ebenso die Vikings. Also, das ist nicht easy und für mich sind sie eher so momentan auf dem Level der Dallas Cowboys. Also, dass ich denke so from the outside.
Ja, aber die Cowboys haben eine leichtere Division. Ja. Das ist der feine, aber doch sehr wichtige Unterschied.
Aber glaubst du denn, dass die Rams mit Ramsey jetzt...
Oh, Breaking News.
Ja.
49ers traden für Emmanuel Sanders.
Ah, das hat sich so ein bisschen angebahnt. Ich habe heute ein paar Sachen gelesen von ein paar Cap-Insidern von den Broncos, die darüber gesprochen haben, welche Compensatory Picks möglich sind für Emmanuel Sanders. Aufgrund seiner vielen Acute Seasons wahrscheinlich nicht so ein hoher Compensatory Pick. Das heißt, die Broncos werden...
Hat er schon über 9 Jahre?
10.
Ja gut, dann kann es maximal ein 5-Runden-Pick, glaube ich, werden. Ne?
Genau, und sie haben vermutet oder gerechnet, dass es ein 6- oder 7-Runden-Pick werden könnte nur noch.
Es ist ein Dritt- und ein 4-Runden-Pick in 2020 und sie bekommen aber noch einen 5-Runden-Pick zurück und Emmanuel Sanders.
Ein Dritt- und 4-Runden-Pick in 2020? Mhm.
Mhm. Und ein 5-Runden-Pick zurück.
Ja.
Also wenn es... Ja. Ah.
Macht Sinn, also die beiden Teams, die... auf jeden Fall von den Teams, die momentan sehr, sehr stark unterwegs sind, am meisten Hilfe benötigt haben auf der Wide-Receiver-Position, die San Francisco 49ers und die New England Patriots, die eigentlich bei allen Spielern immer in den Trade-Gerüchten mit ganz vorne drin waren, wenn es um die Wide-Receiver-Position ging, haben damit zugeschlagen, wie Christian gerade live berichtet hat, die Broncos schieben.
Das gefällt mir wirklich gut. Also das ist wirklich, weil was die 49ers bis jetzt, was Jimmy Garoppolo bis jetzt abgeliefert hat, hat mich nicht so ganz überzeugt.
Jimmy Garoppolo hat sehr, sehr schlecht gespielt. Also das, dieses Regen-Unwetterspiel in Washington muss man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch aufhängen, aber auch in den Wochen davor sah er nicht gut aus. Ob Emmanuel Sanders die Lösung ist, wird sich zeigen. Also es ist auf jeden Fall ein Veteran Receiver, der vielleicht nicht mehr die Schnelligkeit hat, wie zu seinen guten Zeiten, als er bei den Money Boys da in Pittsburgh unterwegs war und auch in den ersten Jahren bei den Broncos dann unter Peyton etc. Aber er ist ein, wie man so schön sagt, Defined Route Runner, also jemand, der wahrscheinlich relativ schnell das Playbook von Shanahan übernehmen kann und für Jimmy Garoppolo ein guter Receiver werden kann. Und es ist natürlich nicht viel, was sie jetzt abgeben mussten. Von daher ein guter Trade.
Ja, das sind halt so diese Draft-Pick-Werte, die wir auch einfach gewöhnt sind, ne? So ein Dritt- und ein Viertrunden-Pick und dann gibt es noch ein bisschen was zurück und ein Spieler. Allerdings sind das halt immer, das sind halt diese letztes Vertragsjahr-Spieler, die sind jetzt quasi auf dem Handelshaufen.
Ja, und vor allen Dingen auch.
Im Trade-Block, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Situation als bei so einem Spieler, der halt am Anfang seiner Karriere halt steht, ne? Das ist, aber, ja. Es ist spannend, es ist richtig spannend. Also ich weiß nicht.
Das führt uns jetzt zu dem nächsten Wide Receiver, den wir heute auch in dem Trade-Fenster gesehen haben. Mohamed Sanu von den Atlanta Falcons. Wir haben sie angesprochen gerade eben, Christian. Die Atlanta Falcons schicken ihn zu den New England Patriots für einen 2020 Second-Round-Pick. Jetzt haben viele, es gibt zwei Sachen, die wir da vielleicht besprechen müssen. Auf der einen Seite die Atlanta Falcons und wie es bei ihnen momentan bestellt ist. Auf der anderen Seite natürlich die Patriots, die, so wie viele gesagt haben, viele Analysts gesagt haben, 2020 Second Rounder, also ein Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr, ist deutlich zu viel für Mohamed Sanu. Ein Spieler, der jetzt auch schon 30 Jahre alt ist, der noch nie in seiner Karriere die 1000-Yard-Marke geknackt hat, der im Grunde genommen nicht der High-End-Wide-Receiver ist, ist es deutlich zu viel. Ich persönlich finde es nicht. Ich mag den Trade. Ich glaube, Mohamed Sanu ist der perfekte Wide-Receiver für das System in New England. Was denkst du über, jetzt sagen wir mal, die Kompensation, die die Patriots tragen?
Ich will es ganz gerne von zwei verschiedenen Warten aus betrachten. Auf der einen Seite im Sinne eines All-In-Moves für die Patriots perfekt. Finde ich okay, einen Zweitrunden-Pick für ihn auszugeben, auch wenn es meines Erachtens zu viel ist. Meines Erachtens wäre dann eher so wieder in dem Drittrunden-Pick-Bereich, wäre angemessen gewesen, vielleicht sogar noch weniger. Aber die Patriots sind in einer gewissen Notsituation, was ihr Wide-Receiver-Core angeht. Das war ja nun in diesem Jahr extrem viel unstet, sag ich mal. Und jetzt auch noch zusätzlich dazu auch mit Verletzungen geprägt von Josh Gordon, Nikki Harry, der immer noch auf IR ist und so weiter. Dementsprechend massiver Bedarf da. Sie haben klug gehandelt, dass sie das erste Team waren, das quasi diese Wide-Receiver-Jagd auf dem Trademarkt eröffnet hat. Es ist immer gut, das erste Team zu sein und dann nicht irgendwie am Ende mit einer Lösung sich zufrieden geben zu müssen, die dann halt quasi einfach nur noch überbleibt. Was vielleicht dann auch den hohen Preis am Ende bedeutet. Gleichzeitig ist es natürlich für ein langfristiges Teambuilding eine schlechte Idee, denn Capspace-mäßig sind die Patriots auch nicht gerade so gut aufgestellt.
Ganz und gar nicht.
Es sei denn, die Falcons übernehmen einen Teil von Sanus Gehalt. Das kann natürlich auch sein, dass die Patriots gesagt haben, okay, wir geben euch einen Second-Round-Pick, aber ihr nehmt bitte noch 4 Millionen Gehalt oder so von Sanu, indem sie es in einen Signing-Bonus verwandeln. Das könnte ich mir noch vorstellen, wurde aber bis jetzt noch nicht berichtet, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so. Also ja, für einen All-In-Move finde ich ihn super. Für einen langfristigen Move eher Minus, aber auch nicht total Minus.
Ja, du hast es angesprochen, die Patriots sind mit diesem Move übers Cap drüber. Das heißt, es besteht natürlich die Möglichkeit, was natürlich auch viele, viele Fans, finde ich, auch zu Recht aufregt, dass das abgebende Team quasi das Gehalt weiter bezahlt von Sanu für dieses Jahr beziehungsweise umwandelt, um dann dem Team, das den Spieler acquired, also aufnimmt, zu helfen, beziehungsweise um dann die Draft-Kompensation so ein bisschen zu versüßen. Oder dass eben die Patriots in den kommenden Stunden, Tagen einfach auch sehr, sehr viele Moves noch machen werden, um unter das Cap wieder zu kommen, was sie müssen. Also, ja, es ist natürlich, ich würde gar nicht nur sagen, dass es so ein All-In-Move ist. Es ist ein, ich meine, die Patriots haben jetzt den Zweitrunden-Pick abgegeben in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit auch der Patriots, haben sie mit ihrem Zweitrunden-Pick häufig sehr, sehr viel gespielt. Ich will nicht sagen gegambelt, aber sehr, sehr viele der ehemaligen Zweitrunden-Picks von ihnen sind auch wirklich nicht
untergegangen.
Sehr untergegangen. Das heißt natürlich nicht, dass generell der Zweitrunden-Pick für sie nicht so viel wert ist, aber ich glaube, sie haben eine ganz, ganz andere Herangehensweise an ihre Draft-Picks. Es ist natürlich interessant, Mohamed Sanu, wie gesagt, ich glaube, er ist ein guter Spieler für das System. Es passt jetzt natürlich auch alles, also dass er aus College Rutgers kommt, da wo Bill Belichick im Grunde genommen fast so die Hälfte seines Teams geholt hat. McCourty und Logan Ryan damals und ich glaube Jaron Harmon,
ne?
Ja, und noch mehr und mehr Spieler. Da hatte er diese Connection damals.
Wilson auch? Tevin Wilson war der nicht auch von Rutgers?
Ja, ich glaube auch, ja, der jetzt bei Detroit ist. Da hatte er die Connection mit Greg Schiano gehabt, aber die Frage ist, die Frage ist eigentlich nicht für mich, ob es ein All-In-Move ist, denn sie haben einfach ein großes Problem auf der Wide-Receiver-Position und wenn sie einfach diese Saison, die sie jetzt mit 7-0 nach dem Montagnachtspiel gestern gegen die Jets so grandios gestartet haben, wenn sie das jetzt auch beibehalten wollen und vor allen Dingen auch in den kommenden Spielen, die deutlich schwieriger werden, gegen Cleveland nächste Woche, dann gegen Baltimore, die spielen noch gegen die Houston Texans, gegen die Chiefs, dann brauchen sie halt einfach auf der Wide-Receiver-Position mehr Leute, denn sie sind gerade momentan einfach sehr, sehr schwach besetzt. Also das Gunnar Olszewski viel spielt, Jacoby Myers, undrafted Rookies, das ist nicht unbedingt gewollt. Und Josh Gordon ist verletzt. Von daher, Nikhil Harry, ihr First-Round-Pick ist noch nicht zurück. Wir wissen auch gar nicht, ob er wirklich zurückkommen wird. Also er trainiert
zwar. Ich glaube, er hat angefangen jetzt zu trainieren.
Ja, er hat trainiert, aber wir wissen auch aus Erfahrung von den Patriots, dass das noch nicht unbedingt was heißt. Wie lange wird er dann spielen können, wenn er aktiviert, also wenn er dann spielt? Das wird zu sehen sein. Aber ich glaube, Mohamed Sanu ist da eigentlich der perfekte Spieler für sie, weil er genau das mitbringt, was sie brauchen. Der sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist als Wide Receiver. Im Grunde genommen alle Positionen spielen kann. Er kann aus der Slot kommen.
Auch Quarterback, ne?
Er hat Quarterback.
Dann sind wieder zwei Leute im Team, die den Ball werfen können.
Ja, genau. Er hat ein perfektes Quarterback-Rating in seiner Karriere mit 158,3. Nee, aber er kann sehr, sehr viel machen. Er ist auch ähnlich wie Emmanuel Sanders, deswegen auch für die 49ers ein guter Trade. Sehr, sehr guter Route-Runner. Also sehr präzise, was das angeht. Er ist nicht unbedingt der, der mit dem Speed die Defense auseinanderzieht, sondern er ist einfach der, der so, ja, da ist, wo er auch sein muss für die Routen und dann eben auch vor allen Dingen Yards after Catch ist er sehr, sehr gut, weil er sehr athletisch ist, ähnlicher Typ wie Josh Gordon. Und wenn die Patriots ihn zusammen mit N'Keal Harry wirklich und Josh Gordon, Julian Edelman, Philip Dorsett und ihren drei Running Backs aufs Feld bringen können, dann sieht
er... sollte es in der Offensive deutlich besser aussehen, ne?
Genau, von daher ein deutliches Upgrade und ein guter Trade insgesamt.
Ja, ich denke auch. Also gemessen an der Situation ist es gut. Grundsätzlich würde ich den Trade eher als nicht gut bezeichnen, aber in dieser Situation drin ist er gut. So, und vor allen Dingen, wir wissen nicht, wie lange Tom Brady noch spielt. Vielleicht hat Tom Brady auch gesagt, so hey, nachdem du Antonio Brown rausgeschmissen hast, Belichick, mag ich dich nicht mehr, ist das meine letzte Saison oder so.
Achso, hast du gesehen, was Adam Schefter berichtet hat gestern auf dem ESPN-Stuhl? Dass die letzte Saison von Tom Brady ist, denn er hat ja sein Haus verkauft und angeblich hat Alex Guerrero auch sein Haus verkauft um die Ecke und deswegen deuten alle Indizien darauf hin, dass es die letzte Saison für Tom Brady in New England ist.
Sind das die einzigen Indizien, die er aufgeführt hat?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, okay, nee, dann ist ja nichts Neues.
Ja, und er ist auch ein Michigan-Guy, deswegen weiß er sowieso Bescheid.
Ach so, ja, okay. Ist das Rich Eisen nicht auch?
Ja, das sind sie. Stimmt, ja.
Ja, keine Ahnung, alles Inzucht irgendwie, habe ich das Gefühl.
Die wissen Bescheid. Ich habe ja noch gesagt, wir haben noch eine andere Seite der Medaille bei dem Trade, und zwar die Atlanta Falcons, die eine relativ besondere Rolle momentan einnehmen. Wir haben häufig drüber gesprochen, ich habe es häufig angesprochen, eine der größten Enttäuschungen bisher für mich, die Atlanta Falcons, von denen hatte ich deutlich mehr erwartet. Ich klammer jetzt mal die Verletzungsproblematiken aus, die sie jetzt auch dieses Jahr wieder hatten, vor allen Dingen in der Defense. Eine sehr, sehr, sehr unglückliche und dramatische Situation, denn nicht nur mit 1-6 ist ihre Saison vorbei, auch ihre Situation, was die Kombinierer angeht, ist wirklich, wirklich schlimm, denn durch diesen Trade von Sanu konsolidieren sie sich ein wenig, sind aber trotzdem noch über ihrem Cap für 2020.
Ja, wobei ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, denn Sanu hat dann im nächsten Jahr 7,9 Millionen gegen das Cap gezählt. Sie waren 8,7 drüber und es gehen, glaube ich, auch nur 6 oder so ab. Also insofern dürften sie nächstes Jahr immer noch über dem Cap-Space sein. Das Team ist, es ist ein massiver Fehlschlag. Also seit der Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots haben sie sich überhaupt nicht wieder fangen können und auch das Teambuilding, das Tom Dimitroff angestrebt hat, es war ein Fenster. Bis 2019 war ein Fenster offen. Und das ist jetzt zu, weil sie sich dieses Fenster nicht mehr leisten können. Im nächsten Jahr haben Matt Ryan, Julio Jones, Jake Matthews, Grady Jarrett und Desmond Trufant, also die Top 5 bestbezahlten Spieler nehmen 50,6% des Salary Caps ein. Wenn man das weiter erweitert auf die Top 10 Spieler, dann sind wir bei, knapp 70% der Cap-Beanspruchung, und das ist extrem top-heavy, ähnlich wie es bei den Rams auch ist. Da hatten wir auch, da waren es die Top 8 Spieler, die 112 Millionen einnehmen, was dann ungefähr 60% sind oder 55% des Caps, je nachdem, wo es im nächsten Jahr landet. Das ist
zu viel.
Meines Erachtens auch nicht gesund. Das ist natürlich was, okay, wenn du einen Push machst, weil du gerade eine spezielle Situation hast, irgendwie mit Stars, die dann quasi so gerade über ihren Zenit hinaus sind, aber immer noch gut sind zum Beispiel, dass du die nutzen kannst. Aber es ist so ein bisschen gegen den Trend in der NFL, und es hat sich zumindest bei den Falcons jetzt auch nicht bewahrheitet, dass es funktionieren kann. Da wird noch einiges passieren müssen. Sie versuchen aktiv Vic Beasley wohl rumzushoppen und einen Abnehmer für ihn zu finden. Denn der ist in seiner 5-Jahres-Option und überzeugt spielerisch überhaupt nicht. Und gut, die Atlanta Falcons gehen auch sowieso nirgendwo hin in diesem Jahr. Deswegen, also da wird sich einiges tun müssen. Das ist ein Team, das in der Situation wahrscheinlich sein wird, dass sie quasi ein Rebuilding-Jahr machen müssen, obwohl sie einen Top-Quarterback haben.
Du sagst es, dass er ein Top-Quarterback ist.
Genau darauf habe ich gewartet. Ich habe mich immer nur dagegen gesträubt zu sagen, dass er ein Elite-Quarterback ist. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass du mit Elite etwas ganz anderes meinst als ich, Felix.
Ja, korrekt. Gut, dass wir das nochmal kurz aufgefrischt haben. Es ist wirklich so, als hätten die, ich meine, Dimitrov hat es relativ gut gemacht, ja auch, ich glaube, mit Pioli, den er da als sein Assistant mal irgendwann eingespannt hatte. Ne?
Ja.
Sie haben es eigentlich gut geplant, muss man sagen. Bitte?
Der ist nicht mehr da, oder?
Nee, der ist nicht mehr da.
Ja.
Aber sie haben es gut geplant, zusammen auch und vor allen Dingen Dimitrov bis zum Super Bowl oder der Super Bowl-Niederlage. Und dann hätten sie eigentlich schon so ein bisschen was ändern müssen. Und man hat das Gefühl, dass sie so ein bisschen in dieser Schockstarre verblieben sind, eine ganze Saison zu lang, und haben jetzt einfach das Problem, dass sie den Kram aufräumen müssen. Sie haben ein Team, das nicht gut funktioniert. Viele sagen eben, Dan Quinn sei schuld. Ich glaube nicht, dass Dan Quinn das Problem ist. Ich glaube auch nicht, dass nur die Verletzung das Problem ist, sondern dass sie einfach nach dem Super Bowl hätten deutlich schneller mehr das Team umbauen müssen. Und damals war schon abzusehen, dass sowohl Matt Ryan, Julio Jones, als auch die Spieler, die du jetzt angesprochen hast, Grady Jarrett etc., viel, viel Cap aufbrauchen werden. Und sie sind im Grunde genommen so
ein
bisschen da reingeschlittert.
Eine Sache lässt du noch ein bisschen außer Acht, und zwar, dass Kyle Shanahan weg ist und dass der Abgang nicht, auch nur ansatzweise nicht kompensiert werden konnte.
Ja, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt.
Wer war nochmal der OC letztes Jahr, der auch gefeuert wurde?
Ja, hier, hier aus dem College, der Sarkisian.
Ah, genau, Steve, glaube ich, ne? Steve Sarkisian.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Vorname war.
Ich glaube, Steve. Ja, das war ja wirklich teilweise grauselig anzusehen. Hatte nicht Julio Jones auch irgendwie 12 Wochen gebraucht, um seinen ersten Touchdown zu fangen oder so?
Klar.
Das ist jetzt nicht unbedingt indikativ dafür, aber vielleicht ist es doch ein Beispiel. Ich weiß es nicht.
Ja, das waren natürlich Probleme, aber ich meine, Matt Ryan ist jetzt fast, also nimm mal die Interceptions, die natürlich schwierig sind. Von den Zahlen, von den Stats her, spielt er halt in der Liga mit Patrick Mahomes.
Ja.
Er hat, ich glaube, fast genauso viel Yards erworfen momentan. Er hat auch 15 Touchdowns. Er hat eine höhere Completion Percentage. Also er spielt auf einem hohen Niveau. Und die Offense ist nicht schlecht, aber das Team ist vor allen Dingen in der Defense. Man hat es gesehen gegen die Rams, überhaupt nicht in der Lage, irgendein Team in der Liga zu stoppen. Und ich weiß es nicht. Also sie haben natürlich große Probleme, Verletzungsprobleme, aber vor allen Dingen die Defense, die ja vor allen Dingen, und da wurden die Lücken aufgezeigt in dieser Super Bowl-Niederlage, sie haben daran nicht gearbeitet. Sie haben halt da einfach im Grunde genommen nichts getan. Und
ja gut, es ist natürlich, ich meine, der Fokus liegt auch einfach massiv auf der Offense, ne? Und gut, im letzten Jahr hätten alle gesagt, es ist ja auch gut so, dass der Fokus auf der Offense liegt, aber in diesem Jahr haben wir halt diese Resurgence der Defensive und Ja, Atlanta Rebuilding, restrukturieren, das Jahr ist vorbei.
Ein Trade müssen wir auch noch besprechen, der relativ frisch auch war, und zwar haben die Houston Texans Garen Conley von den Oakland Raiders ertradet im Tausch für einen 2020 Drittrunden-Pick. Conley, der 2017 in der ersten Runde gedraftet wurde von den Oakland Raiders, ein bisschen enttäuscht hat, sowohl sportlich, extrem enttäuscht hat außerhalb des Spielfelds, gab mehrere Probleme, vor allen Dingen aus dem College heraus schon häusliche Gewalt, die ihn begleitet haben. Das hat im Grunde genommen niemanden abgeschreckt, ihn relativ hoch zu draften auch. Und jetzt wird er eben zu den Houston Texans geschickt, die Probleme haben, denn sowohl Jonathan Joseph als auch Bradley Roby mit Verletzungen momentan raus. Und da wird es momentan dünn für die Houston Texans, die ja auch ihr Spiel verloren haben gegen die Colts. Und momentan natürlich versuchen, im Rennen zu bleiben, um die Top-Positionen in der AFC, und so ein bisschen so einen Verzweiflungs-Move machen. Das ist für mich eher ein Verzweiflungs-Move als der Mohamed Sanu-Trade, um da mit Garen Conley so ein bisschen Depth zu schaffen auf der Cornerback-Position. Gruden hat damit fast alle aus dem Hause gejagt, die vor seiner Machtübernahme bei den Oakland Raiders unter Vertrag standen. Ich glaube, es gibt nur noch ein paar Spieler, eine Handvoll Spieler, unter anderem natürlich Derek Carr, die schon bei den Raiders unter Vertrag standen, bevor Gruden übernommen hat.
Ja, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, ne? aber wo du gerade Macht sagtest, wusstest du, dass das Star Wars Trailer gestern lief im Fernsehen?
Ich habe es beim ESPN Monday Night Game gehört, dass er in der Pause kommen soll.
So oft darüber geredet. Und Space Horses sind ja wohl auch so ein neues Ding, so ein neues Hassding. Aber was interessant ist, offensichtlich ist Kanzler bzw. Imperator Palpatine wohl zurück, denn wenn ich das richtig verstanden habe, war das seine Stimme im Hintergrund. Er ist der neue Bösewicht. Wir haben uns ja lange gefragt, wer der neue Bösewicht ist, und es wird wohl Palpatine sein.
Von welcher Stimme im Hintergrund redest du? Von dem Trailer jetzt, oder was?
Ja, die böse Stimme am Ende, die sagt...
Ach so, ich habe keine Ahnung.
Ihr beiden, und er bezog sich auf Kylo Ren und Daisy Ridley, heißt die Schauspielerin. Wie heißt sie im Film? Auf jeden
okay,
Fall.
Okay, ich bin...
Irgendwas die Skywalker, bla bla bla, und ja...
Meine Leitung ist etwas zu lang für Sachen außerhalb des Football. Ich konzentriere mich gerade auf Football, deswegen war ich kurz irritiert, wie du jetzt von Conley auf den Star Wars Trailer kamst, aber ich glaube, es war die Macht, wie du angesprochen hast.
Genau.
Brauchte ich einen kurzen Moment.
Das ist so ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen nerdig. Zwar nicht so Star Wars nerdig, aber manchmal überkommt es mich dann auch.
Gut, das ist ja auch völlig okay. Haben wahrscheinlich viele andere auch gesehen. Von daher hast du jetzt viel vielleicht aus dem Herzen gesprochen oder vielen auch. Ja. Fröhlichkeit bereitet.
NFL Tuesday, die Quelle für alles Nerdige.
Alles, genau. Sowohl Football als auch alles andere.
Nur Fortnite nicht.
Ich glaube, es gibt jetzt gar nicht groß was zu sagen. Wir können im Grunde genommen eigentlich nur, ich meine, was Gruden macht, das wissen wir ja mittlerweile. Es ist hinlänglich bekannt. Was Mike Mayock macht, weiß keiner.
Unbegrenzte Macht.
Und die.
Das war's jetzt auch mit Star Wars.
Die Houston Texans, wie gesagt, die ja, muss man schon sagen, etwas überraschend verloren haben bei den Indianapolis Colts, nachdem sie in der Woche zuvor relativ souverän aufgetreten waren bei den Kansas City Chiefs, das Spiel gewonnen haben, sich in der AFC nach vorne geschoben haben, jetzt verloren haben. In der eigenen Division auf den hinteren Platz gerutscht sind, hinter die Colts. Und wirklich sehr, sehr viel momentan investieren. Wir erinnern uns, Tunsil, du hattest ihn angesprochen, Kenny Stills, die Moves, die sie am Anfang gemacht hatten der Saison. Und jetzt eben auch noch Conley. Also das ist schon eine Hoffnung, auf die sie bauen für die Saison.
Bill O'Brien, ich bekomme immer das Gefühl, dass Bill O'Brien wie so ein kleines Kind ist, das irgendwie bei Karstadt in der Süßigkeitenabteilung über Nacht eingesperrt ist und dann quasi sich alles nehmen kann, was es will, weil die Texans gerade keinen General Manager haben und dementsprechend der Coach quasi sich alles greifen kann, ohne über die Kosten nachzudenken.
Ja, so wirkt es. Wir haben ja anfangs drüber gesprochen, als es um die vakante Position des General Manager bei den Houston Texans ging, dass es sehr, 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 sehr riskant ist, wenn der eigene Head Coach, Offensive Coordinator und General Manager in einem ist. Alle drei Positionen sollten eigentlich von unterschiedlichen Personen ausgefüllt werden, denn wenn der Head Coach auch Offensive Coordinator ist, trifft er meistens Entscheidungen eher pro Offense. Wenn er auch noch General Manager ist, trifft er meistens relativ kurzfristige, meist auch waghalsigere Entscheidungen. Also die Texans hoffen einfach, dieses Super Bowl-Window mit Deshaun Watson, was sie haben, irgendwie aufrecht zu erhalten. Sie haben natürlich eine gute Chance, auch in der AFC dieses Jahr weit zu kommen. Sie haben gezeigt, dass sie Kansas City schlagen können. Aber sie müssen halt erstmal auch in der eigenen Division klarkommen. Und da ist halt momentan Frank Reich, steht da deutlich vor Bill O'Brien. Denn das, was die Colts da gemacht haben, mit dem Ceiling von Darius Leonard am Ende, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wie sie die Offense der Texans das ganze Spiel über beherrscht haben.
Definitiv. Was den Move selber angeht, ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also, losgelöst davon, dass Gary Conley eine problematische Off-Field-Geschichte hat, ist Talent da und er ist relativ günstig, zum einen unter Vertrag und zum anderen auch relativ günstig bekommen worden. Also insofern, was mit Sicherheit nicht der schlechteste Trade, den sie in dieser Saison gemacht haben. Aber wir werden sehen, ob es am Ende reicht, denn die AFC South ist hart umkämpft. Indianapolis Colts überraschend gut, erstaunlich gut mit Jacoby Brissett, der wo sich im Moment darüber gestritten wird, ob er ein Game Manager ist oder ein Game Changer. Ich würde eher, naja, wenn ich sowas nehmen würde, würde ich sagen, er ist ein Game Manager.
Challenger. Game Challenger.
Game Manager. Ach, ich. wir haben schon zu viel Quatsch geredet hier.
Er macht es auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber man muss wirklich sagen, was Frank Reich und auch Matt Eberflus machen da in dem Team, ist schon erstaunlich. Und es wirft auch so ein bisschen die Frage auf, war vielleicht Frank Reich der im Hintergrund wichtige Faktor oder vielleicht der entscheidende Faktor für den Super Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles, wenn man sich die Saison der Philadelphia Eagles anschaut oder das, was im Grunde genommen seit dem Weggang von Frank Reich da passiert. Das ist schon bezeichnend, muss man sagen. Und vielleicht ärgert sich jetzt auch mittlerweile Josh McDaniels so ein bisschen, dass er das Coaching-Staff unter anderem ja Matt Eberflus geheiert hat und so ein bisschen die Lorbeeren selber jetzt nicht tragen kann.
Ach, ich glaube, der ist ganz zufrieden mit den Lorbeeren, die er in New England einkassieren kann. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie FOMO hat. Kennst du FOMO?
Nee. Ich kann mir denken,
Fear of Missing Out.
Ah ja, okay, gut. ja, also wie gesagt, die Colts auf jeden Fall, so ein bisschen das Überraschungsteam mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg, gegen die Texans zu Hause, stehen jetzt mit 4-2 an der Spitze der AFC South. Die Houston Texans rutschen etwas ab auf den zweiten Platz. Bleiben wir vielleicht so ein bisschen mal in der AFC, Christian, wenn wir jetzt die Trades abgehandelt haben und kommen natürlich dann rüber zu dem, ja, zu vielleicht der größten News abseits der Spiele jetzt in der AFC oder vielleicht auch generell in der NFL, die Verletzung von Patrick Mahomes im Thursday Night Game. Du erinnerst dich vielleicht noch, dass ich vor dem Thursday Night Game in unserer letzten Folge gesagt habe, wie wäre es nach der Knöchelverletzung, als Patrick Mahomes schon relativ angeschlagen aussah, seit Wochen, muss man sagen, ihn einfach mal auszusetzen, das Spiel auf jeden Fall diese kurze Woche ihm zu geben und Matt Moore spielen zu lassen, weil selbst unter Matt Moore ist die Offense gut genug, um ein Team wie Denver zu schlagen. Was passiert relativ früh im Spiel, zu Beginn des zweiten Quarters, bei einem Quarterback-Sneak, auch etwas, was ich mit dem Quarterback nicht machen würde, der Enkelprobleme hat, verletzt sich Patrick Mahomes, wie es jetzt rauskommt, nicht ganz so schwer am Knie, doch er verletzt sich, denn die Patellasehne, ich wusste nicht, dass die Patellasehne auch dislocaten kann, also aus.
Habe ich mal gehabt, Felix.
Natürlich.
Das ist die zweite Verletzung, die ich jetzt immer einbringen kann hier.
Sehr gut.
Ich habe mir auch mal die Kniescheibe kugelt.
Aber ist das eine Kniescheibe oder die Patellasehne? Weil ich habe gehört, die Patellasehne ist quasi weggerutscht sozusagen. Also aus
ja, die Patellasehne hält, glaube ich, die Kniescheibe fest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war ich irgendwie 14 oder so und hatte noch nicht viel mit Medizin am Hut und war einfach nur sauer.
Wolltest du einfach den Quarterback-Sneak durchziehen?
Genau, ja. Die Patellasehne liegt quasi so da drüber und dann ist es halt blöd.
Okay, also
medizinische Qualitätsaussage.
Ja. Herr Doktor, ja, okay, wollen wir nicht zu sehr vertiefen. Auf jeden Fall Patrick Mahomes, erst hieß es, okay, es könnte eine längerfristige Verletzung sein, dann hat der Andy Reid und auch ihr Athletic-Trainer jetzt verkündet, dass das Ganze nach Kernspind etc. doch relativ gut aussah, wie man sagt, es hätte nicht besser laufen können, so ungefähr unter den Vorzeichen. Er wird bis zu 3 Spiele verpassen. Viele sagen jetzt, er könnte auch schon, wenn es hart auf hart kommen würde, nächstes Spiel spielen. Wenn es jetzt so ein Playoff-Spiel wäre, könnte er. Ich glaube aber, das ist relativer Käse. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er...
Selbst wenn, ist die Frage, wie effektiv er dann ist. Denn wir haben gesehen, dass als immer in dem Moment, wo sein Knöchel angeschlagen war, ist die Qualität von dem Spiel von Mahomes, es ist die Frage, ob ich deutlich sage oder nicht, aber auf jeden Fall schwächer geworden. Und dementsprechend würde ich in dem Moment auch sagen, okay, nach 4 Spielen kommt die Bye Week. Ich würde tatsächlich in dem Moment drüber nachdenken und sagen, okay, nach 3 Wochen könnte er wieder spielen, lass uns ihm die 4. Woche, da geht es gegen die Chargers, möglicherweise auch noch rauslassen aus dem Spiel und schon, je nachdem auch so ein bisschen natürlich, wie die nächsten Spiele ablaufen, ob KC dann noch Punkte liegen lässt, beziehungsweise Siege liegen lässt.
Ja, das ist eine gute Frage, denn sie spielen in dem kommenden Spiel, das ist ein Sunday Night Game gegen die Green Bay Packers, die momentan auf einer wirklich auf einem sehr hohen Niveau spielen. Da hat man das Gefühl, dass die Offense von der Defense getragen wurde, die Offense natürlich auch abgesehen von den Verletzungsproblemen so ein bisschen sich finden musste, so ein bisschen sich einspielen musste. Wir haben häufig darüber gesprochen, über diese Preseason, die im Grunde genommen von vielen Teams fast schon übersprungen wird, insofern als dass viele Starter gar nicht spielen. Bei Green Bay war es auch der Fall, dass eben die Starter in der Offense nicht gespielt haben. Das heißt, der Start der Regular Season ist meist die Verlängerung oder im Grunde genommen die eigentliche Preseason für diese Teams. Und jetzt eben hat man so das Gefühl, dass sich jetzt um diesen Zeitraum ungefähr plus minus ein, zwei Wochen die Teams gefunden haben, beziehungsweise ihre eigene, wenn man das so will, auch wenn ich den Ausdruck etwas komisch finde, die ihre Identität gefunden haben. Die Defense scheint das bei vielen Teams relativ früh geschafft zu haben in der Saison. Ähnlich jetzt war es auch bei den Green Bay Packers, die wurden getragen von der Defense in den ersten Spielen. Jetzt scheint die Offense unter Aaron Rodgers und Matt LaFleur das zu produzieren, was sie produzieren wollen. Wenn ich mir dann vorstelle, Kansas City mit ihrer, ja, einer der schlechtesten Verteidigungslinien in der Liga, spielen sie jetzt eben gegen Green Bay und danach geht es gegen Minnesota. Auch Minnesota momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Da ist die Verletzung von Adam Thielen wahrscheinlich bis dato auch schon ausgeheilt. Er wird vermutlich nur ein bis zwei Spiele fehlen nach der Verletzung gegen die Lions. Dann könnte es schon sein, dass die Kansas City Chiefs, wenn es schlecht läuft, auf einmal mit 5-4 dastehen.
Ja, auf der anderen Seite, mit 5-4 würden sie wahrscheinlich immer noch die Division anführen.
Gut, ja.
Denn Oakland bekleckert sich gerade überhaupt nicht wirklich mit Ruhm. Also die haben ja wirklich mehr oder weniger sich, keine Ahnung, ungefähr so eine Papierwand wie bei Takeshis Castle als Widerstand gegen Green Bay quasi dargestellt. Das ist, wenn ich mir irgendwelche Bilder on the fly überlege, dann kommt sowas Komisches.
Fällt dir halt immer Takeshis Castle ein, ich verstehe.
Ja, nee, ja. Das ist Assoziation.
Achso, okay.
Hier on the fly, jetzt kein doppelter Boden.
Nee, nie.
Und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass Kansas City, also ich meine, die Division für Kansas City ist
ja, die verlieren Frage, sie nicht mehr. Es geht dann halt
aber darum, natürlich geht es auch immer überlegen, klar, Bye Week, ne? Ja. Home Field Advantage, und dann könnte es schon sein, aber bei der Geschichte jetzt mit dem Knöchel, okay, in 3 Wochen ruhen ist gut, aber mit dem Knie, das ist halt auch eine Sache, du kannst dir dann unter Umständen so eine RG3-Geschichte einfangen, dass du damit dann Mahomes' Karriere, ich will jetzt nicht, vielleicht nicht zerstörst sagen, aber es ist halt, ne, Wiederverletzungsanfälligkeit und so weiter. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich würde tatsächlich sagen, nimm 4 Wochen raus, dann hast du die Bye Week noch darüber und dann weiter angreifen.
Genau. Oder auf mich mal früher hören und ihn gegen Denver einfach schon mal ein bisschen schonen. Ich finde, Teams sollten das machen. Ähnlich wie es in der NBA auch ist. Gut, das ist jetzt eine andere Verhältnisse mit mehr Spielen, aber einfach Spiele ab und zu mal schonen. Denn so wie du es angesprochen hast, die Division kann ihn keiner nehmen. Es ist einfach nur die Frage, schaffen sie es überhaupt noch, wirklich sich so in das Playoff-Picture reinzuschieben, dass sie dann Homefield Advantage haben. Das Einzige, was wirklich interessant ist. Und das ist halt schwierig. Und da müsste man
schwierig,
ja, einfach entscheiden, okay, ist es das jetzt wert oder nicht? Und ich glaube, die Offense, wie gesagt, Matt Moore hat es gut gemacht, hat es ja auch gut zu Ende gespielt und gegen Teams wie dann eben, ja, Denver. Ist traurig.
Wenn die Frage wäre, hätten sie gegen Green Bay und Minnesota überhaupt selber gewonnen? Mit Mahomes meine ich. Also
ja, die Chancen,
mich auch nicht fest.
Na gut, also, aber die Chancen sind deutlich mehr. Man muss ja einfach sehen, dass die Defense von Kansas City ist, glaube ich, die 28. in der Liga, was die Zahlen angeht. Und das ist noch geschönt durch die starke Offense, die sie haben und eigentlich häufig in der Saison bisher mit der Führung im Rücken gespielt haben, was deutlich leichter ist für eine Defense. Von daher kann man schon sagen, es ist vielleicht eine der allerschlechtesten Verteidigungslinien in der Liga. Gegen Green Bay wäre es schon schwierig geworden, gegen Minnesota auch. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich hätten sie Ja, vielleicht, ja. Es könnte sogar sein, dass sie mit Mahomes die Spiele verloren hätten, aber jetzt ist es natürlich umso schwerer
vielleicht
geworden.
Vielleicht 50-50-Split, ne? Ja. Ja, nee, optimal ist es natürlich nicht. Aber ja, das ist natürlich auch schwierig, wenn du von draußen so da drauf guckst und keine medizinische Ahnung hast und auch den Befund überhaupt nicht kennst, ne?
Ja.
Dann zu entscheiden, okay, setzen noch ein Spiel länger aus oder nicht, das ist halt sehr schwierig. Aber ich würde halt in dem Moment doch tatsächlich dazu tendieren und sagen, die Karriere von Mahomes ist wichtiger als ein möglicher tiefer Playoff-Lauf.
Unter diesen
der sowieso wahrscheinlich in New England enden wird.
Unter diesen Vorzeichen, wie siehst du momentan so die, das, sagen wir mal, das Power-Ranking in der AFC nach den Patriots, die relativ, ja, dominanter geht es gar nicht mehr, mit 7-0 dastehen?
Tja, danach kommt halt so viel Zeit erstmal nichts, ne? Das ist so das große Problem, finde ich, in der AFC. Das ist jetzt für mich nicht so leicht zwischen Buffalo, Baltimore, Houston und Kansas so große Qualitätsunterschiede festzumachen. Also, aber wenn du mich jetzt darauf festnagelst, dann würde ich zumindest im Moment Baltimore auf die 2 setzen, denn die haben halt einen gesunden Quarterback.
Sehr gesunden Quarterback, ja.
Danach Kansas City, weil sie mit Mahomes halt das deutlich größte Potenzial der Teams haben.
Mhm.
Und danach Indy, weil sie einen verdammt starken Kader in der Breite haben. Beziehungsweise, na ja, vielleicht auch Houston. Oh, es ist schwierig.
Gucken wir dann lieber ein bisschen in die NFC, Christian, okay. So zum Abschluss.
Da gibt es kein richtig starkes Team, aber dafür viele gute.
Genau, zum Abschluss unserer heutigen Episode. Ich hatte es angesprochen, Drew Brees hat verkündet, dass er wieder ins Training einsteigt diese Woche. Man hat nicht das Gefühl, dass er wirklich weg war, wenn man sich einfach nur die Spiele anschaut, denn Teddy Bridgewater hat, je länger er jetzt in dem Team war, je länger er gespielt hat, das, was ich auch sagte, als er anfangs rein musste gegen die Rams, wirkte es so, als wäre er nur nicht so da, nur nicht vorbereitet, die Offense auch wirklich sehr, sehr extrem zugeschnitten auf Drew Brees. Je länger das dann ging, haben sie sehr, sehr konservativ mit ihm gespielt, also in den ersten Spielen mit Teddy Bridgewater, und je länger dann in den Wochen danach haben sie das Playbook dann mehr und mehr geöffnet, und Teddy Bridgewater scheint sich sehr, sehr wohl zu fühlen in dem ganzen System und macht auf jeden Fall einen Eindruck, dass er, gut, er hat gesagt, er will in New Orleans bleiben, aber er macht einen Eindruck, der deutlich bessere Quarterback als viele, viele andere Starter in der Liga zu sein, also dass er wirklich auch wieder auf dem Weg ist, ein Starter in der Liga für ein anderes Team sein zu können. Was für ihn persönlich natürlich super ist, diese Chance sich beweisen zu können. Und für New Orleans natürlich großartig, denn sie haben, abgesehen von diesem ja tragischen Spiel in L.A., als Drew Brees verletzt raus musste, kein Spiel mehr gewonnen und vor allen Dingen auch viele der Spiele recht deutlich gewonnen. So jetzt ja auch am Wochenende gegen ein Team, ja, von dem man auch vor der Saison deutlich mehr hätte erwarten können, mit Chicago, ne?
Ja, Chicago ist tatsächlich ein großes Fragezeichen, beziehungsweise mit Trubisky, wobei ich teilweise ein bisschen verfrüht finde. Ich meine, okay, Trubisky gibt es, seitdem er quasi gedraftet wurde, kontroverse Diskussionen, ist er gut, ist er nicht gut, mal ist er eine Woche gut, dann ist er wieder nicht gut. Ich weiß also auch nicht, wie fit er tatsächlich jetzt schon war. Ich glaube, die linke Schulter hat er sich ausgekugelt, ne?
Ja.
Ja, insofern, ja, aber das war schon grauselig, das Spiel. Am Ende glücklich, dass es dann am Ende noch so knapp aussah, wie es aussah, meines Erachtens. Was New Orleans angeht, ist es schon erstaunlich, dass sie die Spiele gewonnen haben, die sie gewonnen haben. Vor allen Dingen, weil sie auch gegen ordentliche Gegner dabei gespielt haben. Ich frage mich fast, ob das Team überhaupt besser werden kann, wenn Drew Brees zurückkommt. Das ist so eine Frage, die ich mir tatsächlich stellen muss, auch wenn das natürlich schon fast so ein bisschen wie Gotteslästerung klingt, ne?
Oh, da würde Drew Brees jetzt widersprechen als gläubiger Überchrist, der ja auch sehr viel Scheiße fabriziert und dieses eine Video, auf das ich anspiele, falls Leute nicht kennen, guckt es euch gar nicht erst an. Die Spieler sollten ihre religiösen, was auch immer, Überzeugungen lieber außerhalb des Spielfelds, unabhängig von irgendwelchen Kameras, am besten im stillen Kämmerlein fabrizieren.
Wie, aber protestieren dürfen sie?
Ja, genau. Aber dann irgendwie, so wie Drew Brees, irgendeinen komischen Verein unterstützen, der, weiß ich nicht, Konversionstherapien und so weiter und so fort.
Hey, Amerika ist ganz offensichtlich eine extrem säkulare Gesellschaft.
Ja, aber ganz, ganz offensichtlich. Also wie gesagt, die New Orleans Saints, ja, es ist wirklich so, sie können im Grunde genommen, was die reinen Siege oder die Saison angeht, eigentlich nicht besser werden, denn sie sind auf einem Top-Niveau. Sie gehören auch zu diesen Teams, zu diesen Top-Teams, die getragen werden momentan von einer extrem starken Defense, die sehr, sehr opportunistisch agiert. Das natürlich die Patriots, die 49ers-Defense, die Saints-Defense, auch die von Green Bay. Interessant eigentlich. Hätte vor der Saison auch niemand eigentlich gesagt, dass die Teams getragen werden.
Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich daran so glauben kann. Das ist so ein bisschen das Problem, dass ich, also das wirkt alles für mich so unglaubwürdig.
Naja, okay, es fehlt vielleicht bei einigen Teams noch so das, was wir auch letzte Woche hatten, die Gegner vielleicht, die gegnerischen Offenses, das wird jetzt in den kommenden Wochen deutlich spannender noch, was den Schedule angeht.
Na gut, aber sie hatten immerhin Dallas gehabt. Ich meine, Tampa Bay ist auch mal ganz
gerne bei New Orleans nicht unbedingt. Ich meine jetzt eher bei Teams wie Green Bay oder San Francisco, vor allen Dingen New England.
Hast du das Thema einfach gewechselt?
Nee, ich meinte die
das Thema,
Defenses. Und dann haben wir auch noch die Minnesota Vikings, die wir vielleicht auch nochmal ansprechen können, die mit Kirk Cousins momentan ja auch auf einer positiven Wolke schweben mit ihren Siegen, nachdem sie so ein bisschen gestruggelt haben in den Wochen
you
davor.
You like that? You like that?
Ja.
Tja, you like that. You
Cousins
like that.
Ist wirklich sehr, sehr happy. Vor allen Dingen muss man sagen, diese klassische wie heißt er nochmal, den sie angestellt haben? Ehemaliger Headcoach der Denver Broncos, der den Super Bowl geholt hat und jetzt da so ein, weiß ich nicht, Advisor ist oder Internal Consultant. Kubiak, der der sein Play-Action-Spiel mitgebracht hat. Ich war erstaunt bei dem Spiel gegen Detroit, dass Detroit das wirklich nicht hinbekommen hat. Das war so eine typische Matty P-Defense. Ja.
Wir droppen alle zurück, wir rushen einfach gar nicht und gucken, was passiert.
Und vor allen Dingen auch diese Offense der Minnesota Vikings beruht so zu ganz, ganz großen Teilen, ähnlich wie bei den Rams, auch wenn es ein bisschen anderes System ist, auf dem Outside-Zone-Run-Spiel, was gefolgt und dem folgt das Play-Action. Und das ebenfalls mit dem gleichen Blocking-Scheme der O-Line einhergeht. Und die Detroit Lions-Verteidiger haben es einfach das komplette Spiel nicht hinbekommen, beziehungsweise die Coaches haben da keine Adjustments irgendwie hinbekommen. Man hat es immer gesehen, es war der Outside-Stretch-Zone-Run von Cook, gefolgt von einem Play-Action-Pass von Cousins und die komplette Defense, die komplette D-Line, die kompletten Linebacker laufen sozusagen mit dem Zone-Run, der aber ein Fake war, und dann ist hinter ihnen Dicks,
ja, Platz.
Thielen sind einfach 30, 40 Yards uncovered und so haben sie einfach so viel Yards erworfen. Das war wirklich bezeichnend und irgendwie sehr, sehr stressig zu sehen, finde ich.
Ja, ich meine, eigentlich war das Spiel ja schon interessant, denn im Prinzip hat sich ja immer Score und Score abgewechselt, ne?
Also bis zum gewissen Zeitpunkt, ja.
Bis zum gewissen Zeitpunkt, ja. Und dann wurde es zumindest für mich frustrierend, weil ich war halt in diesem Jahr wieder ein bisschen zu viel emotional bei den Lions investiert und dann wird man bei den Lions halt immer wieder enttäuscht. Und so war es auch in diesem Mal wieder, also Matt Patricia, ich glaube, wir können mittlerweile feststellen, die Patriots Defense, dass sie im Moment so aggressiv spielt, das liegt daran, dass Matt Patricia nicht mehr da ist. Denn im letzten Jahr hatten wir uns ja auch häufig die Frage gestellt, so, ne? Aber das ist vielleicht auch was für morgen für den Petspot.
Oh, du sprichst es an. Den Petspot. Den könnten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, für alle, die sich fragen, wann machen wir ihn? Wir haben den ja sonst immer ganz gerne mal montags gemacht, weil es natürlich etwas schwierig durch das Monday Night Game der Patriots, deswegen haben wir gesagt, verschieben wir und werden wir dann voraussichtlich morgen für euch aufnehmen und auch rausbringen direkt.
Ich habe mich heute tatsächlich gefragt, ob wir quasi nicht den Petspot fake aufnehmen hätten können gestern Abend und einfach nur so tun können, als wenn wir das Spiel gesehen hätten und wie richtig wir dann gelegen hätten.
Vielleicht relativ richtig, aber es wäre relativ verwirrend gewesen.
Ja,
alle, die unseren Petspot schon kennen oder vielleicht schon mal reingehört haben, die wissen, wie wir ihn strukturiert und aufgebaut haben und was wir da so besprechen und was da so unsere kleinen Segmente sind. Und da wäre es wahrscheinlich dann etwas schwierig geworden, das Ganze aufrechtzuerhalten.
Oh, ich aber, weiß nicht, zu sagen, McCourty wieder eine Interception gefangen, also das wäre jetzt gar nicht mehr so unrealistisch gewesen, dass wir das dann besprochen hätten. Aber ja,
wir können ja vielleicht zum Abschluss, Christian, heute vom NFL Tuesday ein Topic aufgreifen, was in dem Monday Night Game gestern vorgefallen ist, und zwar
Star Wars?
Ja, Star Wars, nein. Sam Darnold, der das Mikrofon getragen hat oder tragen musste, so ganz ist das ja nie klar. Und dann, als er, ich glaube, nach seiner dritten Interception an die Seitenlinie kam und gesagt hat, I see ghosts.
Seen ghosts.
Genau. Dieser Sounddrop, der dann natürlich viral gegangen ist, sich im Grunde genommen alle den Mund verbrannt haben über Sam Darnold, ihn durch den Kakao gezogen haben. So wie man es ja leider auch gewohnt ist, wenn sowas passiert. Es ist eine insgesamt relativ skurrile oder auch traurige Story, und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen beschämend, denn NFL Films, die das Ganze produzieren beziehungsweise die das Ganze auch overviewen, hatten eigentlich beschlossen, dass das nicht rausgeht. Dieser Sounddrop, der ist dann doch rausgegangen, und man muss wirklich sich die Frage stellen, bitte?
Das habe ich anders gehört. Ich habe gehört, dass es dass es eine Person gibt, die quasi Sachen greenlightet oder halt eben nicht. Und diese Person, die das greenlightet, also die dafür zuständig ist, hat das auch gegreen.
Genau, greenlit. Aber ich habe gehört, dass eben hohe Officials von NFL Films oder eben die, was auch immer, welche Position haben, sehr, sehr unglücklich darüber oder wo eigentlich nicht wollten, dass derartige Sachen rausgehen.
Gut, derartige Sachen, ja. Aber das wurde freigegeben.
Ja.
Das, ja.
Und, aber es ist halt die Frage, klar, auf der einen Seite muss man sagen, das passiert vielen Quarterbacks, wir hören es halt nur nie, weil die wenigsten ein Mikro tragen, und auf der anderen Seite muss man sagen, wäre es auch passiert bei einem Tom Brady, denn der sagt das vielleicht auch ab und zu mal an der Seitenlinie zu Josh McDaniels, wir erinnern uns an 2014 gegen Kansas, als er gar nicht wusste, wo er den Ball hinwerfen soll, außer zum Gegner, vielleicht hat er da auch an der Seitenlinie zu Josh McDaniels gesagt, ich sehe Geister oder Gespenster oder was auch immer. Ich sehe irgendwie 20 Verteidiger um mich herum. Das erfahren wir nur leider nie. Bei Sam Darnold ist jetzt rausgekommen. Das ist ein bisschen schade, weil er dadurch extra nochmal durch den Kakao gezogen wird, was nicht unbedingt nötig war nach dieser desaströsen Leistung.
Ja, das ist tatsächlich sogar die Frage, ob so ein Spiel nicht sogar auch wirklich so einen Knicks verursachen kann. Ne? Also ich glaube, die Chance ist jetzt nicht unglaublich hoch. Aber das Spiel in der Art und Weise und dazu dann jetzt auch noch der Druck von außen mit den Geistern, hat schon das Potenzial, ihm auch wirklich nachhaltig eine Formkrise quasi zu produzieren. Ne? Also dass er dann halt einfach mental nicht mehr so ganz da sein kann. Das ist ja auch nicht unverständlich, ne? Wenn du so der Prügelsack bist von allen und dann sowieso auch noch weißt, dass du ein schlechtes Spiel gemacht hast. Verständlich. Ich persönlich war ein bisschen überrascht. Also ich habe das überhaupt gar nicht als so negativ empfunden, weil das ist ganz normal. Das haben ganz viele Quarterbacks, dass die Sachen spüren, die gerade nicht akkurat sind, wenn sie irgendwie in der Pocket stehen und die ganze Zeit Pressure abbekommen oder wenn sie nicht wissen, wer rusht und wer nicht. Das war natürlich auch echt wirklich nicht optimal von Sam Darnold, wie er die Line quasi, die Protection versucht hat zu ändern, beziehungsweise eben nicht. Also für mich war das tatsächlich jetzt nicht großartig was Besonderes. Das Besondere war halt, dass es das erste Mal quasi mic'd up aufgenommen wurde. Und ja, und dass es dann so weitergeht, ja gut, das hätte ich vielleicht vorhersehen können, aber es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Also insofern schwierig.
Ja, also was man auf jeden Fall weiß, ist beziehungsweise relativ offensichtlich, dass eben einem Quarterback wie Aaron Rodgers, Drew Brees oder Tom Brady gar nicht mehr sozusagen Mikro tragen müssen. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich die Möglichkeiten zu sagen, mache ich auf gar keinen Fall. Bei Sam Darnold weiß ich nicht. Ich würde halt gerne mal wissen, ob das wirklich eine freie Entscheidung ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Quarterback in dieser Liga freiwillig dieses Mikro trägt.
Ja, ist tatsächlich interessant. Also es gibt ja so verschiedene, ich sag mal, Arschaufgaben. Irgendwie so gewisse Pressekonferenzen, die sind natürlich alle geregelt und da muss der Quarterback in der Regel das auch machen. Wie das mit dem Mic'd Up ist, es muss auf jeden Fall immer ein Spieler sein. Ob das vielleicht irgendwie ähnlich geregelt ist wie mit Hard Knocks und so einem Gedöns, dass es da quasi gewisse Regularien gibt und wenn du irgendwas erreicht hast, dann bist du da raus aus der Nummer oder so. Vielleicht, wenn du es einmal gemacht hast, dann hast du irgendwie 5 Jahre Ruhe oder so. Wäre mal interessant. Oder ob das alles verhandelt wird.
Und dann extra gar nichts sagen, wenn du mal das Mikro trägst, dann wirst du auch nie mehr wieder gefragt.
Ja, das fand ich so witzig mit Gilmore, der war ja auch mic'd up und ich weiß nicht, die haben das irgendwie eingespielt, das Segment von ihm. Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Wort gesagt hätte. Passt halt einfach zu ihm.
Ja, mehr dazu dann natürlich morgen in unserem Pets-Pod. Und ansonsten, ja, war's das. Eine vollgepackte Folge, die wir jetzt heute hatten mit all den Trades, der Verletzung, der momentanen Situation in der Liga. Ein paar Teams, auf die wir genauer geschaut haben. Danke dir wie immer, Christian, für deine Einschätzung.
Danke dir.
Und euch allen eine wunderschöne restliche Woche. Viel, viel Spaß bei den kommenden Spielen, einem wunderschönen Football-Wochenende, was auf uns wartet. Ich glaube, mit Zeitverschiebung dran denken. Und dann hören wir uns wieder kommenden Mittwoch. Dran denken, Mittwoch wegen der Trade-Headline. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.